HR2 Kultur zum Nachhören. Camino.
Viele Eltern machen sich Sorgen, weil ihr Kind zu viel Zeit vor dem Computer verbringt. Die Weltgesundheitsorganisation stuft Computerspielsucht neuerdings offiziell als Krankheit ein. Trotzdem raten kompetente Seelsorger erstmal zur Gelassenheit. Aber sie wissen auch, dass in den Online-Welten reale Gefahren existieren. Millionen Menschen verlagern Spaß, Erlebnisse, Beziehungen und auch Spiritualität ins Netz. Psychologen sprechen von einer doppelten Identität, weil sich viele Computerspieler in der Realität für unbeliebt und wenig attraktiv halten. In der virtuellen Welt hingegen erleben sie sich als erfolgreich, beliebt und respektiert. Schattenseiten der bunten Cyberwelt hören Sie in Camino in HR2 Kultur, eine Sendung von Andreas Bueke über Möglichkeiten und Therapien, die Computerspielsucht zu bekämpfen.
Stetiges, rasantes Wachstum, Faszination und Herausforderung. Die virtuelle Welt ist längst unüberschaubar geworden. Globale Kommunikation in Chaträumen, Rollenspiele in Fantasiewelten, Videos auf Webseiten, Gemeinschaften mit hunderten Freunden. Kinder, die mehr Zeit vor dem Computer verbringen als in der Schule. Eltern, die fürchten, dass ihr erzieherischer Einfluss verloren geht. Pastor Hermann Rottmann, evangelischer Seelsorger für Suchtfragen, kennt die Klagen.
Ich erlebe junge Leute vor allen Dingen. Da gehört das ja zum guten Ton, ständig online zu sein und ständig so sein Profil zu bedienen und zu gucken, wie viele Follower, wie viele Likes habe ich jetzt wieder bekommen. Was muss ich posten, damit meine Likes nach oben gehen? Worauf springt meine soziale Gruppe an? Ich erlebe, dass das also andere Kontakte, die normalen, analogen Kontakte, also Gespräche, Verabredungen, das wird immer weniger.
Je mehr Zeit Jugendliche mit dem Smartphone oder vor dem Computerbildschirm verbringen, desto ausgeprägter empfinden viele Eltern eine Entfremdung. Manche halten das Verhalten ihrer Kinder für exzessiv.
Für die Familienangehörigen ist das also der schlichte Horror, weil sich dann der Sohn, die Tochter, der Familienangehörige völlig abkapselt. Er zieht sich völlig zurück, lebt in seiner eigenen Welt, ist überhaupt nicht mehr fähig, im Tagesablauf soziale Kontakte zu pflegen, zu halten, ist immer mehr ein Außenseiter. Und es gelingt den Eltern, den Geschwistern überhaupt nicht mehr, ihn einzubinden in die familiären Kontakte.
Im Laufe der vergangenen 10 Jahre haben Kirchen in ganz Deutschland Angebote zum Thema Medienabhängigkeit entwickelt. Bei den Katholiken bemüht sich der Caritas-Verband um eine angemessene Reaktion auf das wachsende Problem. Die Sozialpädagogin Carola Alves arbeitet für die Sucht- und Drogenhilfe der Organisation. Seit 4 Jahren berät sie Betroffene und ihre Angehörigen zum Thema der exzessiven Mediennutzung.
Gerade bei der Medienerziehung sind Eltern häufig sehr unsicher, weil sie auch nicht auf eigene Kindheitserfahrungen zurückgreifen können. Sie haben ja selbst nicht erlebt, wie sie in ihrer Kindheit mit dieser Form von Medien umgegangen sind und auch nicht, wie ihre Eltern sie vielleicht diesbezüglich erzogen hätten.
Seit 5 Jahren baut die Caritas ein Programm zur Suchtprävention im Bereich Mediennutzung auf. In die Sprechstunden kommen häufig Eltern, die den Eindruck haben, die Beziehung zu ihren Kindern habe sich aufgrund der Internetnutzung grundlegend verändert. Der Fachbereichsleiter für Sucht- und Drogenhilfe Peter Köching hat Verständnis für diese Sorge.
Manchmal ist es so, dass wir sagen, Eltern brauchen da wieder mehr Bewegungsspielraum, die müssen wieder Kraft finden in ihrer erzieherischen Kompetenz.
Aber nicht immer sind es die verführerischen Angebote der Online-Welt, die ein Suchtproblem auslösen.
Manchmal ist es aber auch so, dass wenn wir mit den Jugendlichen oder mit den Kindern sprechen, dass wir da auch Gründe sehen, warum die sich da auch zurückziehen, isolieren und genau diese Faktoren halt auch greifen, die eine Abhängigkeitsstörung begünstigen.
In vielen Familien ist die Mediennutzung das Streitthema Nummer 1. Darunter leiden vor allem die Eltern. Trotzdem rät Carola Alves zu einer gewissen Gelassenheit.
Also Jugendliche sind immer sehr dafür offen, sich sehr extrem für Dinge zu begeistern und Dinge auch extrem auszuleben, Grenzen zu testen, neue Identitäten auszuprobieren. Und das können sie natürlich wunderbar in der virtuellen Welt und sich da auch phasenweise exzessiv drin zu verlieren. Besonders dann, wenn ich als Jugendlicher einen Bereich suche, wo meine Eltern wenig Einblick haben und ich mich abgrenzen möchte, ist die virtuelle Welt eine hervorragende Möglichkeit, da meine eigene Insel zu bauen und auch Abgrenzung von Eltern zu üben.
Um die Atmosphäre innerhalb der Familie zu verbessern, kann es hilfreich sein, wenn Eltern Interesse an den Aktivitäten ihrer Kinder im Netz zeigen.
Für uns ist es schon wichtig, die Eltern dahingehend zu motivieren, also durchaus Interesse zu entwickeln für das, was die Kinder im Netz tun, auch ein bisschen die Faszination dieser Welt zu begreifen und überhaupt wieder sensibler auch zu werden für das, was die Kinder an Bedarfen mitbringen, sowohl offline in ihrem Leben, was sie vielleicht an Sorgen, Nöten, Ängsten umtreibt, als aber auch für die virtuellen Welten, auch da zu sehen, warum begeistert dich das so?
Oft ist es aber eine konkrete Frage, die Eltern viel mehr umtreibt. Wie viele Stunden pro Tag am Computer sind noch in Ordnung? Und ab wann ist die Internetnutzung ein Problem? Peter Köching möchte keine eindeutige Antwort geben.
Da zieht sich jemand zurück, da isoliert sich jemand, da verwahrlost jemand, da werden Leistungen in der Schule schlechter. Das sind natürlich Stichworte, die uns aufhorchen lassen. Was wir aber Eltern fast immer sagen, ist, dass gerade bei Jugendlichen oder jungen Erwachsenen eigentlich diese extremen Formen auch des Rückzugs noch normal sind, die bei einem Erwachsenen schon deutlicher auch Abhängigkeitshinweise liefern. Also exzessive Mediennutzung und auch Verhaltensweisen sind im Jugendalter noch normal.
Auch die evangelische Kirche macht Hilfsangebote. Pastor Hermann Rottmann vermittelt besorgte Eltern an zuständige Stellen.
Land auf, Land ab gibt es ambulante Fachstellen, die sich der Suchthilfe widmen und die großen Zulauf haben, die von hochkompetentem und geschultem Personal geführt werden. Ach, wie zum Beispiel Frank Gauls, er ist Diplom-Sozialarbeiter und verfügt über eine immense Erfahrung in dem Bereich.
Frank Gauls arbeitet seit über 30 Jahren mit Menschen, die an Glücksspielsucht leiden und sich an Spielautomaten verschulden. Diese Erfahrung war wertvoll bei der Entwicklung eines Programms für Medienabhängige, mit dem er vor 8 Jahren begonnen hat. Solche kirchlichen Programme füllen eine Lücke, um die sich staatliche Stellen bisher nicht kümmern konnten.
Die Suchtberatungsstellen sagen, naja, wir sind so unterfinanziert, wir können ja schlecht noch eine weitere Patientengruppe aufnehmen. Die Kirchen kriegen ja Kirchensteuer, die kriegen Zuwendungen für die offene diakonische Arbeit in dem Fall. Und da gehört eben ein Teil dazu, Menschen in besonderen Lebenslagen irgendwie auch zu versorgen. Das sind eben auch Suchtkranke, die keine Lobby haben. Und vor diesem Background war das möglich zu sagen, okay, wir kümmern uns darum. Und so bin ich quasi in die Arbeit eingestiegen und habe die dann immer weiter ausgebaut.
Mit Unterstützung der Bodelschwingschen Stiftungen in Bethel haben Frank Gauls und sein Team eines der ersten ambulanten Therapieangebote Deutschlands zum Thema Medienabhängigkeit entwickelt.
Viele der Betroffenen erleben ihr eigenes Verhalten als unkontrollierbar, als etwas, das sie selber nicht im Griff haben. Und das, was unkontrollierbar ist, wo man nicht in der Lage ist, quasi auf Dauer eine Abstinenz herzustellen, das ist eben sehr eng verknüpft mit dem, was wir von Suchtverhalten kennen.
Wenn deutlich wird, dass junge Menschen aufgrund der übermäßigen Internetnutzung offenbar die Kontrolle über ihr Leben verlieren, kann es sinnvoll sein, Hilfe zu suchen. Oft aber sehen die Betroffenen selbst gar kein Problem. Sie erleben ihr Verhalten sogar als sinnstiftend.
Weil sie eben in der virtuellen Welt etwas bekommen, was sie in der Realität nicht haben. Die PC-User, die ziehen sich zwar zurück, die gehen zwar aus der Realität, aber das, was sie in ihrem Spiel erleben, ist für sie positiv. Die sagen nämlich, wieso, ich habe doch Freunde. Ich zocke dann mit realen Menschen und das stimmt ja auch. Von deren Erleben ist das deutlich weniger negativ, als das bei den anderen Suchtformen der Fall ist.
Jugendliche sollten mit einem maßvollen und gesunden Mediennutzungsverhalten durchs Leben gehen. Den meisten gelingt das, vielen aber nicht. Krankenkassen sprechen von annähernd 300.000 computerspielsüchtigen Jugendlichen in Deutschland. Darin sieht der Katholik Peter Köching auch eine Herausforderung für sich als Christen.
Warum glaube ich, dass ein christlicher Bezug vielleicht hilft oder vielleicht sogar besonders hilft, ist, dass wenn wir mit Menschen zu tun haben, die in Lebensentwürfen sind, die sehr, sehr niederschmetternd sind, mit Perspektivlosigkeit zu tun haben, dann haben wir es mit scheinbarer Hoffnungslosigkeit zu tun. Dann glaube ich, ist man manchmal Hoffnungsspender. Und wenn ich da selber nicht einen Bezug zu meinem Glauben habe und auch zu so einer Spiritualität, dann glaube ich, kann das nicht funktionieren.
Die Nachfrage nach dem Beratungsangebot der Kirchen wächst stetig. Der erfolgreiche Filmemacher Hans-Jörg Thurn wünscht sich heute, er hätte ein solches Angebot schon vor Jahren in Anspruch genommen. Während der Drehbuchautor und Regisseur Filme fürs deutsche Fernsehen gedreht hat, sind seine Zwillinge immer tiefer in die digitale Welt abgetaucht.
Ich habe den ab dem 13., 14. Lebensjahr den Computer nahegebracht, weil ich dachte, ich bin Filmregisseur und es ist ja schön, weil meine Söhne das auch mitkriegen, tanzende Bilder und fliegende Welten und tolle Geschichten. Und habe den Lara Croft gekauft das erste Mal, da haben die dann mit 14 mit angefangen. Und haben das dann bis zum Abitur weitergemacht. Dann kurz vorm Abitur sind sie umgestiegen auf Online-Spiele, sind dabei wirklich massiv hängen geblieben und sind jetzt Mitte 20 und haben wirklich Schwierigkeiten, ins Leben zu kommen.
Anfangs freute sich Hans-Jörg Thurn über die neue Leidenschaft seiner Jungs. Doch schon bald begann er sich Sorgen zu machen.
Ich persönlich habe dann bei meinen Kindern, bei meinen Söhnen so gesehen, dass der normale Bezug zur Gesellschaft, zur Schule, zur Berufsausbildung nicht mehr funktioniert hat. Weil die beiden Jungs und ihre 15 Freunde Tag und Nacht in den neuen Online-Spielen World of Warcraft und andere gewesen sind.
Schnell hatten die Söhne von Hans-Jörg Thurn das Stadium des anfänglichen Enthusiasmus überschritten. Anstatt sich mit der Zeit wieder anderen Dingen zuzuwenden, haben sie ihr Leben auf das Computerspiel ausgerichtet.
In der Art und Weise, dass sie Schwierigkeiten haben, ihren beruflichen Stand zu finden, ihre gesellschaftliche Position, ihre Eigenverantwortung zu finden. Und ein großer Teil davon hat damit zu tun, dass diese schöne neue Welt der Medien, der in ihrem Fall der Computergames, so verführerisch ist, dass junge Männer gerne darin abtauchen. Junge Frauen übrigens lieber in Social Apps wie Facebook und WhatsApp und Instagram. Das erlebe ich gerade an meiner 16-jährigen Tochter.
Solchen Menschen kann geholfen werden, meint der Therapeut Frank Gauls. Vorausgesetzt, sie wollen sich helfen lassen.
Wir haben am Anfang die Aufgabe, eine gute Motivationsarbeit zu leisten, wofür sich das eigentlich lohnt, auch aus dieser Welt auszusteigen. Und was möchte man denn eigentlich in der Realität vielleicht noch erreichen? An Ausbildung, vielleicht auch Beziehung, vielleicht auch Verselbstständigung, wie auch immer.
Über Kontakte seiner Söhne hat Hans-Jörg Thurn viele andere junge Menschen kennengelernt, die eigentlich ein privilegiertes Leben mit vielfältigen Entfaltungsmöglichkeiten führen könnten, aber sie haben sich im Cyberspace verloren.
Die haben teilweise ganz erstaunliche Schicksale, auch erschütternde Schicksale, weil sie nicht mehr zurückfinden ins Leben. Und aber dann irgendwann merken, es tut ihnen nicht gut. Aber der Schritt zurück ist so schwer wie bei jeder Sucht.
An einem solchen Punkt ist womöglich eine stationäre Therapie notwendig. Hans-Jörg Thurn hat die Hoffnung nicht aufgegeben, dass seine Zwillinge eines Tages ihren Weg zurück in die Gesellschaft finden werden. Zurzeit aber sind sie noch weit davon entfernt.
Meine Söhne aktuell leben in einem Umfeld mit vielen sogenannten Computerzockern, ne, die auch ähnlich alt sind wie die beiden und sich sehr bewusst sind darüber, dass sie ein Problem haben, sehr bewusst sind darüber, dass sie nicht richtig in der Gesellschaft funktionieren. Die sind schwer abgestürzt und haben keine einfache Chance mehr, ins Leben zurückzufinden, ohne eine Therapie in der Klinik zu machen, ohne ärztliche, psychologische Betreuung zu haben. Und das war für mich danach die Motivation, hier weiterzumachen an dieser aufklärenden Kulturausstellung.
Hans-Jörg Thurn hat eine Ausstellung mit dem Titel Bildersucht und Cyberflucht entwickelt, zusammen mit dem Fachverband Medienabhängigkeit der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen. Einer der Unterstützer des Projekts ist Christian Groß, Vorstandsmitglied des Fachverbands und Therapeut der Bernhard-Salzmann-Klinik in Gütersloh.
Für die Patienten ist das ja hier erstmal ein Ort, an dem sie sich in der Regel wieder anfangen, wohler zu fühlen. Schon alleine dadurch, dass sie unter Menschen sind, die ähnliche Probleme haben. Das heißt, sie haben das Gefühl, sie können sich hier öffnen, was draußen oft schwierig ist.
Auf den ersten Blick sieht der 36-jährige Christian Groß nicht aus wie ein Therapeut, sondern eher wie ein Patient der Klinik für stationäre Rehabilitation. Der Psychologe trägt eine bunte Cappy-Mütze, Tattoos und Piercings.
Man ist halt sehr schnell auf Augenhöhe, was ich auch glaube, was gut ist im Therapieprozess, weil ich glaube, dann entsteht Vertrauen und dann kann eine therapeutische Beziehung zu einem Patient auch wirksam sein.
Als Christian Groß vor 4 Jahren an die Bernhard-Salzmann-Klinik kam, hatte dort der Aufbau eines der ersten deutschen Therapiezentren für Computerspielsucht gerade erst begonnen.
Bei den Computerspielern ist es auch so eine Flucht aus der Realität. Häufig Mobbing-Erfahrungen in der Schule, Ausgrenzung, also auf der sozialen und emotionalen Ebene eher schwach, auf der Leistungsebene stark.
Heute werden in Gütersloh Patienten aus ganz Deutschland behandelt.
Also es sind erstmal vor allem sehr junge Menschen, teilweise mit hohen Bildungsabschlüssen, sehr leistungsorientierte Personen, die häufig in der Realität hinter ihren Erwartungen oder denen von außen zurückgeblieben oder gescheitert sind und jetzt eben versuchen, ich sag mal, in einem anderen Bereich irgendwie doch noch erfolgreich zu sein.
In der Stationsküche sitzen 5 junge Männer beim Mittagessen, das sie gemeinsam gekocht haben. Alle sind seit Monaten in stationärer Therapie, nachdem sie sich jahrelang in der digitalen Welt verloren hatten.
Bei euren Pets spotte ich nicht ab, irgendwie das mir. Hier verliere ich immer sehr schnell die Aggro bei den Pets. Keine Ahnung.
Computerspiele gehören zu den beliebtesten Freizeitbeschäftigungen der jungen Generation. Schon längst werden nicht mehr nur Ballerspiele oder Sportanimationen gespielt. Das Internet ermöglicht komplexe Rollenspiele, an denen sich tausende Menschen beteiligen. Mit ihren Avataren tauchen sie in digitale Welten ein und nehmen Einfluss auf andere Spieler. Der Patient Murat aus Neuss hat jahrelang in einer Art parallelen Lebenswelt gespielt. Dort konnte er Fähigkeiten erlangen oder sich Gegenstände besorgen, die es ihm ermöglicht haben, knifflige oder stupide Aufgaben zu lösen.
In so einem Rollenspiel, einem ganz normalen Multiplayer-Rollenspiel, hast du ja einen Charakter, einen Avatar nennt man das ja so, und den steuerst du ja. Und der hat dann natürlich eine Fähigkeit und der hat dann halt auch dann eine Axt fürs Holzfällen. Und dann geht man halt zu Bäumen und hackt die. Glück mal mit der Maus drauf, ja.
Einmal saß Murat tagelang vor dem Computer, um Holz zu hacken, mit dem Ziel, ein Schiff zu bauen. Währenddessen hat er sich über ein Headset mit anderen Spielern unterhalten, die irgendwo auf der Welt auch vor ihren Computern saßen und dasselbe Spiel gespielt haben.
Ich habe 8 Tage lang am Stück jeden Tag 16 Stunden lang Holz gehackt in einem Spiel.
Neurobiologisch betrachtet löst exzessives Computerspielen im Gehirn dieselben Prozesse aus wie andere Süchte auch. Für Alkoholiker zum Beispiel kann ein Foto eines Bierglases oder das Zischen beim Öffnen einer Flasche genauso stimulierend wirken wie für einen Computerspielsüchtigen ein Screenshot seines Lieblingsspiels, erklärt Christian Groß.
Was sind eigentlich so explizite Motive, also Beweggründe, die die Patienten selber vorgeben? Ich bin sehr leistungsorientiert, mir geht es um Erfolg im Leben. Ja. Wenn man dann aber implizite Motive erfragt, dann kommt viel eher raus, dass sie sich eigentlich nach Liebe, Zuwendung, Bindung, Verlässlichkeit sehnen. Eigentlich sind es ja einsame Menschen irgendwie.
Nicht jeder, der gern online spielt, wird süchtig. Die meisten Menschen behalten die Kontrolle über ihr Verhalten. Wenn aber jemand beginnt, den normalen Alltag zu meiden, um sich in seine Spielwelt zurückzuziehen, oder wenn ihm das Spiel wichtiger ist als Verpflichtungen und die eigenen Bedürfnisse, dann ist er womöglich auf dem Weg in eine Spielsucht.
Es ist total spannend, Computerspieler mal zu beobachten, wenn sie im Game sind. Ja? Wenn sie hier in der Therapie vor mir sitzen, dann wirken sie eher depressiv, sozial ängstlich. Wenn sie aber ins Spiel gehen, dann sind sie plötzlich sehr sozial bestimmend, ja, kommandieren auch andere rum, dann sind sie oft sehr besserwisserisch, so latent narzisstisch geprägt quasi. Und man sieht da tatsächlich 2 völlig verschiedene Persönlichkeiten.
Seit kurzem stuft die Weltgesundheitsorganisation Computerspielsucht offiziell als Krankheit ein. An der vorausgegangenen Debatte haben sich Wissenschaftler unterschiedlicher Fachbereiche beteiligt. Der Verhaltenspsychologe Stefan Pitten aus Köln spielt selber gern am Computer, obwohl er sich der Risiken für die menschliche Psyche sehr bewusst ist.
Unser Belohnungssystem wird massiv stimuliert von diesen Medieninhalten. Und wir lernen letzten Endes, ah ja, das ist toll, das kickt mich, dafür investiere ich was, da setze ich Zeit um. Und die Dinge, die real belohnend sein könnten, Die werden als weniger belohnend zunehmend wahrgenommen.
Je früher Menschen einem solchen Sog ausgesetzt sind, desto stärker kann er den Rest ihres Lebens beeinflussen.
Wenn sie dann eben schon früh mit zum Beispiel 8 Jahren anfangen, Computerspiele exzessiv zu spielen und daraus ihre Belohnung ziehen, vielleicht dann sogar mit 11 das erste pornografische Material im Internet sichten und dann auch darauf abfahren irgendwie, das ist neu, das klärt mich auf und das ist toll, da passiert was in meinem Gehirn. Und dann kommt mit 12 vielleicht tatsächlich der erste Kuss in der Realität. Und das ist natürlich so eine der wichtigsten psychosexuellen Entwicklungsaufgaben, die man so bewältigen kann als Jugendlicher. Dann wird dieser Kuss eventuell nicht mehr so toll wahrgenommen, wenn vorher schon ganz viel exzessiver Mediengebrauch stattgefunden hat. Weil irgendwie das Belohnungssystem ein Stück weit beeinträchtigt ist, weil es auf andere Reize schon längst abfährt und nicht mehr auf das, was real möglich ist und eben auch ja, die klassischen Freuden anbietet. Und das ist menschliche Nähe, das ist menschlicher Kontakt und das ist eben auch ein Kuss durchaus.
Immer mehr Menschen verlagern Spaß, Unterhaltung, Erlebnisse, zwischenmenschliche Beziehungen und sogar spirituelle und religiöse Erfahrungen ins Netz. Das kann zu einer Falle werden, aus der sie nicht mehr herauskommen. Computerspieler sitzen zwar oft ganze Tage allein vor dem Bildschirm, aber einsam fühlen sie sich dabei nicht. Dem 33-jährigen Pascal war es jahrelang viel lieber, sich in der digitalen Welt zu bewegen, als in der Realität Menschen aus Fleisch und Blut zu begegnen.
Aber wir waren eine relativ große Gemeinschaft. Wir waren am Anfang fast über 50 Leute. Wir waren organisiert in Strukturen. Man kann sich das vorstellen in dem Sinne wie ein Sportverein. Das war World of Warcraft. Ja.
Das Spiel World of Warcraft wurde in Deutschland im Jahr 2005 veröffentlicht. Seither beobachtet die therapeutische Leiterin der Bernhard-Salzmann-Klinik, Ulrike Dickenhorst, wie internetbasierte Rollenspiele dazu beitragen, dass sich die Zahl der computerspielsüchtigen Menschen vervielfacht.
Wir behandeln seit vielen Jahren Abhängigkeitserkrankte und Ende der 2000er Jahre, 2008, 2009, haben wir festgestellt, dass wir ganz viele Patienten haben, die sehr viel Zeit vorm PC verbringen. Also die viel Zeit World of Warcraft spielen, die Ego-Shooter spielen und so. Menschen, die darüber Zugehörigkeit, Geborgenheit, ein Flow erleben, eine Kompetenzentwicklung erleben, die dann ein Verhalten entwickeln, von dem sie sich nicht mehr so gut distanzieren können.
Anders als manche Alkoholiker oder Drogenjunkies sind Computerspielabhängige für die Gesellschaft weitgehend unsichtbar. In Deutschland schätzen Experten die Zahl der medienabhängigen Menschen auf über 1 Million. Weltweit wurde World of Warcraft zu Spitzenzeiten von rund 20 Millionen Menschen abonniert. Heute schließen sich noch immer über 5 Millionen Spieler in Gilden zusammen, bemühen sich um einen guten Ruf oder handeln mit der Spielwährung Gold.
Und dann gibt es leider eine sich verstärkende Struktur. Ich habe immer weniger Erfolge im Real Life, habe mehr Erfolge in der digitalen Welt. Und dann kriege ich das ein Ungleichgewicht, dass ich mich aus der realen Welt auch immer weiter zurückziehe und auch den Erwartungen, auch der Frustrationstoleranz und den Herausforderungen, die da gegeben sind, weniger gewachsen fühle.
Psychologen sprechen von einer doppelten Identität. In der realen Welt halten sich viele exzessive Computerspieler für unbeliebt, gescheitert, wenig attraktiv. In der virtuellen Welt aber erleben sie sich als erfolgreich, beliebt, wichtig und respektiert. Doch welchen Wert hat dieses positive Selbstbild im Cyberspace für die reale Welt? Wenn Murat die letzten Jahre seines Lebens Revue passieren lässt, kommt er ins Grübeln.
Es ist einfach, ja, Banane, dass man da so viel Zeit investiert und dort dann halt am Ende dann so ein Erfolgserlebnis hat, weil man dann halt vieles erreicht hat und zurückblickt und man denkt halt, okay, und in der Realität hat man gar nichts, wenn man die Energie mal in die Realität umsetzen würde.
Die ersten Wochen der Therapie in der Bernhard-Salzmann-Klinik waren für Murat besonders hart. Plötzlich hatte er keinen Zugang mehr zur virtuellen Welt. Manche Computerspieler erleben einen solchen Bruch als schmerzhaften Verlust der eigenen Identität. Das ist ein deutlicher Unterschied zu anderen Suchtformen. Deshalb gibt es nur sehr wenige Therapeuten, die Erfahrung darin haben, auf diese Situation einzugehen. Die Jugendpsychologin Ulrike Dickenhorst und ihr Team in Gütersloh leisten Pionierarbeit.
Die Bernhard-Salzmann-Klinik kommt ins Spiel, wenn wir davon ausgehen, es gibt eine Abhängigkeitserkrankung. Also wenn ich sozusagen gewisse Suchtkriterien erfülle und auch mindestens mehr als 30 Stunden in der Woche jenseits meiner Schulzeit oder Berufstätigkeit mit dem Medium verbringe. Da braucht es ganz konkrete sehr professionelle, evidenzbasierte Behandlungsansätze.
In Deutschland ist der Bedarf an stationären Therapieplätzen viel größer als das Angebot und wird weiter steigen, meint der Patient Pascal. Die rasanten Entwicklungen der Spielindustrie werden dazu führen, dass immer mehr Menschen Hilfe brauchen.
E-Sports wird eine riesengroße Schiene sein. Wenn man sich die Zahlen jetzt anguckt, das Spielen ist, glaube ich, mittlerweile auch in Deutschland schon bei über 3-4% und zwar noch steigend, also die Mediensucht. Und in Korea haben wir schon Zahlen erreicht von 15-17%. Und ich denke, dass die Tendenz hier in Deutschland leider auch dazu geht, ne? Weil damit kann auch so viel Geld verdient werden.
Der technologische Fortschritt schafft immer neue Möglichkeiten für immer faszinierendere Spiele.
Also erstmal wird das sozusagen eine ganz große Anpassungsleistung von uns allen werden, dass wir sozusagen mit dem, was jetzt digital an Potenzial und Möglichkeiten da ist, dass wir damit umgehen lernen. Ein sehr großer Teil von uns wird das sehr adäquat und gesund integriert ins Leben auch hinbekommen. Aber ein kleiner Teil, das zeichnet sich ja jetzt schon ab, wird wahrscheinlich eine Pathologie in diesen Bereichen Gaming, Buying und Sexting wahrscheinlich entwickeln.
Die nächste Welle neuer Patienten wird sich voraussichtlich aus den sinkenden Preisen für die Technik der virtuellen Realität ergeben. Die sogenannten VR-Brillen werden immer billiger. Murat aber ist fest entschlossen, sich niemals eine solche Brille zu kaufen. In Gütersloh hat er ein neues Spiel für sich entdeckt. Billard. Ansonsten will er sich auf seine Zukunft konzentrieren. Offline.
Das ist mein Ziel, deswegen bin ich hier. Dass ich wieder so ein stabiles Leben führen kann. Es muss jetzt nicht berauschend sein. Ich muss jetzt nicht reich werden oder Karriere machen. Aber Hauptsache wieder Stabilität, wieder Ausgeglichenheit und wieder Freude am Leben.
Schattenseiten der bunten Cyberwelt, Seelsorge und Therapie gegen Medienabhängigkeit. Sie hörten einen Beitrag von Andreas Buecke.